Am 15. April wird ein neuer oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt und sicherlich gibt es eine Stichwahl. Die Frage ist, wer kommt in die Stichwahl und wie läuft die politische Debatte? Politischer Streit kann ja dieser Stadt gut tun und je mehr Angebote Menschen machen, umso mehr kann man sich auch Gedanken machen und das Hirn irgendwie anstrengen und plaudern und streiten. Einer, der gern plaudert und streitet, ist Daniel Stassny. Er tritt für die Freien Wähler und für die Piraten an und möchte gern Oberbürgermeister werden. Ich freue mich, dass er im Studio ist. Schönen guten Tag, Herr Stassny.
Schönen guten Morgen.
Die Freien Wähler und die Piraten, passen die zusammen? Es ist erstmal eine ungewöhnliche, es ist ja sogar eine Fraktion mit der FDP im Rathaus. Hat das pragmatische Gründe oder gibt es jetzt zum Beispiel bei den Freien Wählern und bei den Piraten auch inhaltliche Überschneidungen?
Wir hatten im Kommunalwahlkampf 2014 schon gemerkt, dass wir relativ viele gemeinsame Punkte hatten und haben ja dann auch die Fraktion zusammen gegründet und haben in den letzten Jahren auch bei der Arbeit gemerkt, dass uns vieles eint, also gerade die Themen sachorientierte Arbeit, bürgernahe Arbeit, Bürgerbeteiligung, auch die Frage nach Einbindung der Ortsteile und Digitalisierung, moderne Verwaltung, also das sind alles Themen, die uns mit den Piraten vereinen und wo wir jetzt auch gesagt haben, gut, dann kann man auch gemeinsam in den Kampf ums oberste Amt in der Stadt gehen.
Nun sind das ja keine Kommunalwahlen, muss man auch wissen, es wird ja kein neues Stadtparlament gewählt, sondern ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin. Also Daniel Stassny tritt erstmal natürlich zuallererst für Daniel Stassny an, weil wenn der Oberbürgermeister ist, hat er ja nicht unbedingt eine Partei im Rücken, eine kleine Fraktion mit drei Leuten, aber es ist ja dann ein Oberbürgermeister für alle Menschen und er kann auch Oberbürgermeister sein, obwohl er keine große Partei im Rücken hat. Kann das gehen oder ist das eigentlich ausgeschlossen?
Das kann sehr wohl gehen. Das sieht man in vielen deutschen Städten. In den letzten Jahren haben viele freie Kandidaten, und so sehe ich mich als freie Alternative zu allen anderen, das geschafft und haben einfach durch ihre Arbeit, durch ihre sachorientierte und praxisnahe und an der Sache orientierte Arbeit bewiesen, dass sie sich Mehrheiten auch in dem Stadtrat schaffen können, wo sie entweder nur eine kleine Fraktion hinter sich hatten oder es gibt auch Städte, in denen wir Oberbürgermeister haben, die überhaupt gar keine Stadtratsfraktion hinter sich haben. Also das macht's ja so spannend. Also ich sage immer, die Arbeit muss am Ende so gut sein, dass man eine Mehrheit im Stadtrat findet und das könnte der Stadt ganz gut tun.
Das würde ja auch heißen, dass es die politischen Debatten ein bisschen befruchten würde. Da ist nicht sofort klar, da sind Kooperation oder Koalition, nennt man das ja nicht, auf städtischer Ebene. Da ist relativ klar, wie abgestimmt wird und so würde es die Politik spannender machen, schätze ich mal?
Es würde sie auf jeden Fall spannender machen und würde natürlich auch vom Oberbürgermeister, vom zukünftigen verlangen, dass man vielleicht im Vorfeld schon, also das, was jetzt überhaupt nicht mehr stattfindet, im Vorfeld sich mit den Fraktionen an einen Tisch setzt, um gemeinsame Lösungen zu finden.
Nun wollen wir auch den Menschen, die Person Daniel Stassny kennenlernen. Der Herr Stassny ist praktisch Erfurter.
Ich bin Erfurter, also, Puffbohne, hier geboren und hier aufgewachsen.
Also Puffbohne, also das kommt immer so kokett rüber. Also die Erfurter bezeichnen sich wirklich selber als Puffbohne.
Ja.
Und das auch mit?
Mit Stolz.
Mit Stolz,
ja.
Und Freude.
Das habe ich von meinen Eltern so übernommen. Ja. Und also mein Papa, der kam aus dem Sudetenland, der ist nicht hier aufgewachsen, aber meine Mama, die ist Ur-Erfurterin und die hat das schon mit Stolz getragen und hat das auch von ihren Großeltern und Eltern so übernommen.
Und das hat irgendwie was mit dem Gemüseanbau zu tun?
Mit dem Gemüseanbau, Erfurt als Gartenstadt, als Gemüsestadt.
Ja. Und Daniel Stassny ist auch schon seit einiger Zeit in der Kommunalpolitik, sind Fraktionsmitarbeiter im Rathaus, haben aber auch ein Stadtratsmandat.
Genau, ich habe ein Stadtratsmandat und bin Vorsitzender der sogenannten bunten Fraktionen aus Piraten, FDP und Freien Wählern.
Als Sie angefangen haben vor einigen Jahren, ich habe es schon gedacht,
2011,
da sind Sie schon mit blühten Träumen in die Stadtrat gegangen, ich kann die Welt verändern und diese Stadt und so weiter. Und dann kam sozusagen die pragmatische Sacharbeit. Hat Sie das auch ein bisschen abgelöscht und nüchterner gemacht?
Also ich habe 2011 bei den Freien Wählern angefangen, 2012 in der Geschäftsstelle angefangen zu arbeiten und wusste eigentlich relativ gut, worauf ich mich einlasse, als ich 2014 zur Kommunalwahl angetreten bin. Und das, was mir immer wieder Mut macht, ist, dass wir, obwohl wir eine kleine Fraktion sind, in den letzten Jahren unheimlich viele gemeinsame Anträge auch mit anderen Fraktionen durchgekriegt haben. Also das ist das, was ich meine. Wenn man wirklich an der Sache interessiert ist und sachorientiert arbeitet, dann kann man es auch mit wenigen Leuten hinter sich am Ende schaffen, im Stadtrat was zu bewirken.
Aber man muss sich doch mit diesen verdammten Themen beschäftigen und die ganzen Vorlagen lesen und das ist alles so kompliziert.
Ja, es ist halt viel Arbeit. Es ist ein arbeitsintensives Hobby, sage ich mal. Die Stadtratstätigkeit selber ist ja ehrenamtlich. Also andere gehen halt in der Zeit Fußball spielen oder spielen Schach oder machen was anderes. Für die Stadträte ist es halt ein Hobby und es ist sehr arbeitsintensiv. Also wenn man es ordentlich machen will, dann muss man sich da schon auch sehr reinhängen.
Nun waren Sie ja nicht immer Fraktionsmitarbeiter in dieser bunten Fraktion. Was haben Sie vorher gemacht?
Ich habe eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht bei meinem Papa im Betrieb. Der hatte einen Autoteilehandel in der Leipziger Straße. Und dort bin ich auch groß geworden, was das Arbeitsleben angeht. Habe dann noch Betriebswirtschaftslehre studiert und habe auch bei verschiedenen Bildungsträgern als Dozent für Rechnungswesen und Wirtschaftslehre gearbeitet. Und ja, das ist so mein beruflicher Werdegang. Also ich bin von der Pike auf groß geworden mit Handel und auch mit Autos und mit Autos reparieren und habe dann halt noch so die wissenschaftlichen Hintergründe mir angeeignet in einem BWL-Studium und das ist so das, was ich bisher gemacht habe.
Leipziger Straße, ist das Nord oder was? Wie kann man das, ist Brühler Vorstadt?
Krämpfer Vorstadt,
genau. Ist das noch Ur-Nord oder wie kann man das einordnen, die Ecke?
Naja, Nord ist es nicht mehr rein, das ist mehr so, denke ich, Ilversgehofen, Magdeburger Allee, Johannesplatz, so ein Nordosten. Und die Krämpfer Vorstadt, die ist ja auch so was ganz Besonderes.
Hat speziell, sich oder? Die ist so zwischen auch, den Stühlen.
Genau, zu was Besonderem auch entwickelt, also so.
Wohnen Sie da auch?
Ich wohne dort nicht, ich wohne mitten in der Stadt in der Brühler Straße.
Ah, auch schön.
Ja, sehr schön.
Ja, die kurzen Wege, die werden ja immer wieder, das sagen wir mal, die hier wohnen, die da sehen, ach Mensch, ihr habt es ja so schön, ihr habt die kurzen Wege. Braucht man dann überhaupt noch ein Auto? Also, weil sie sind ja mit dem Auto sozialisiert, also auch berufstechnisch und es gibt ja immer wieder den Streit, öffentlicher Personennahverkehr kostenlos gemacht, die Autos aus den Innenstädten so weit wie es geht verbannen, um die Städte sauber zu halten, um auch den Verkehrschaos und Verkehrsstaus zu vermeiden. Wäre das eine Lösung für Erfurt?
Ja, auf jeden Fall. Also ÖPNV stärken ist ganz, ganz wichtig, gerade auch für die Ortsteile. Also da sehe ich das größte Problem. Die Ortsteile sind aufs Auto angewiesen, ob sie nun in Erfurt arbeiten oder ins Theater, ins Kino wollen. Also da ist ganz wesentlich noch Arbeit zu leisten, aber auch Förderung von Radverkehr, Radwege in die Ortsteile, Radwege in der Innenstadt, sodass wir die Leute peu à peu dazu kriegen, einfach von sich aus aufs Auto zu verzichten. Was funktioniert? Wie gesagt, ich habe den großen Vorteil, mitten in der Stadt zu wohnen. Ich könnte zwar ein Auto reparieren, aber ein richtig eigenes Auto besitze ich nicht.
Das ist ja ein Ding.
Also, ja.
Daniel Stassny, als alter Automonteursfamilieninhaber, hat kein Auto.
Ich brauche keins. Ich bin in wenigen Minuten mit dem Rad auf Arbeit, habe alles, was mir wichtig ist oder was man braucht zum Leben, den Markt, einen Supermarkt, alles, was man so braucht, in unmittelbarer Nähe. Der Domplatz mit dem Markt, dort gehe ich gerne einkaufen und ich brauche kein Auto.
Die hier einpendeln, 40 bis 50.000 sind es wohl, die einpendeln, gibt auch welche, die auspendeln. Die brauchen wahrscheinlich ein Auto und das ist der große Streit. Das ist eine Frage, es braucht einen Paradigmenwechsel in der Stadt und wie gehen wir um mit der Parksituation, mit der Mobilität, was machen wir mit den Einpendlern? Das ist ja mit zwei Sätzen nicht zu beantworten, ist aber eine wichtige Frage, wie sich Erfurt entwickelt. Wie sehen Sie das Verkehrskonzept in der Zukunft? Was machen wir mit den 50.000 Einpendlern? Sollen die kostenlose Parkplätze bekommen am Stadtrand und dann, oder wie, haben Sie da eine Lösung parat?
Also das ist ein großes Ganzes, denke ich. Ich möchte niemandem was vorschreiben, weil ich denke, genau das funktioniert nicht. Wer Auto fahren möchte, wird es wahrscheinlich auch noch in 5 oder in 10 Jahren machen. Wer sein Auto liebt, ja, der schiebt es eben nicht, wie der Satz so gerne sagt, wer liebt, der schiebt. Aber es muss einfach die Richtung dorthin gehen, dass ÖPNV und die Möglichkeiten, die eine Stadt oder auch ein Land bietet, so interessant und attraktiv werden, dass die Leute vielleicht einfach freiwillig sagen, ich steige auf ÖPNV um, ich lasse das Auto stehen, weil erstens ist der ÖPNV relaxter, entspannter, ich komme viel fröhlicher und entspannter auf Arbeit an und am Ende kostet es auch wenig, weil das sehen die wenigsten. Ja, das kann ich nun aus meiner Erfahrung als jemand, der Autoteile verkauft hat und repariert hat, sagen, die meisten rechnen zwar das, was sie an Benzin verbrauchen, aber was das Auto sonst noch übers Jahr kostet, beziehen sie in die Kosten meistens nicht mit ein und klar, dann ist das Auto preiswerter als ÖPNV. Aber da braucht es eine große Lösung. Da muss man sich auch mit dem Land in Verbindung setzen, mit der Bahn in Verbindung setzen. Ich sag mal, wenn ich von Weißensee, von Arnstadt oder von sonst irgendwoher gar keine Möglichkeit habe, pünktlich auf Arbeit zu kommen mit ÖPNV, natürlich nehme ich dann das Auto. Und ein erster Schritt kann natürlich sein, die Park-and-Ride-Möglichkeiten am Rand der Stadt so auszubauen, dass zumindest erstmal die Einpendler ihr Auto dort stehen lassen können, um mit der Straßenbahn oder mit den Bussen auf Arbeit zu kommen.
Wie weit?
Na, zwingen kann ich keinen. Aber ich denke, wenn das Angebot da ist, dann wird es auch genutzt.
Ja? Also das heißt, zwingen wäre ja zu regulieren, dass man sagt, okay, Innenstadt ist eben gesperrt, oder so weit würden sie nicht gehen, mit Restriktionen zu arbeiten.
Ja, die Begegnungszone, die wird ja sowieso kommen, die ist vom Stadtrat beschlossen und ich finde die an vielen Stellen auch ganz klug angefangen, bisher leider relativ unklug umgesetzt. Also jeder Erfurter, der abends in den Sommermonat mal auf dem Wenigemarkt sitzt, wird sich fragen, warum müssen da noch Autos fahren? Da müssen keine Autos mehr fahren.
Die Krusen, die zeigen ihre...
Ja, die müssen ihre Autos zeigen, aber ich will sie nicht sehen. Also das ist... Und ich glaube, also zumindest ist so der Eindruck, dass die meisten, die im Sommer auf dem Wenigemarkt sitzen, die Autos nicht unbedingt brauchen und nicht sehen wollen. Ja, das ist so eine Sache, die könnte schon längst umgesetzt sein. Die Futterstraße wirklich nur frei für Anlieger und Schluss. Und an anderen Stellen, da muss man natürlich gucken, sind die Konzepte, die angedacht sind, wirklich sinnvoll oder sollte man vielleicht nochmal ein Stück weit dran schrauben?
Jetzt hat ja nun die Verwaltung groß Dresche bekommen, ob ihres Parkraumkonzeptes mit diesen Parkscheinautomaten und so weiter. Was ist denn da schiefgelaufen oder sind das ganz normale Verzögerungen?
Naja, das ist, glaube ich, jetzt auch alles so ein bisschen, das tut mir leid, so sagen zu müssen, aber... dem anstehenden Wahlkampf geschuldet, mit Blick auf die OB-Wahl. Noch im Dezember war sich die Verwaltung sehr, sehr sicher, dass zum 1. Januar oder zu Anfang Januar die Begegnungszoneneinführung so kommt, wie sie geplant war. Da gab es auch von unserer Fraktion und von anderen Fraktionen Anfragen, ob denn wirklich alle offenen Fragen geklärt sein. Es geht um die Zufahrt für Pflegekräfte, für Hebammen zum Beispiel oder für andere Ausnahmegenehmigungen. Und im Dezember hat die Stadtverwaltung noch gesagt, nein, das ist alles geklärt. Die Begegnungszone kommt so wie geplant.
Begegnungszone heißt, dass eben in der Innenstadt bestimmte Bereiche gesperrt sind und dass man da einen Parkschein ziehen muss?
Genau, dass halt im Prinzip Parkflächen, die bis jetzt frei waren und kostenlos zur Verfügung standen, nur noch Anwohnern mit Parkausweis, mit Anwohnerparkausweis zur Verfügung stehen und ansonsten bezahlt werden muss.
Und wieso sagen Sie, hat das was mit dem Wahlkampf zu tun, um das ein bisschen rauszuzögern, um die Frustwelle abzuwarten, dass sie nach dem 15. April oder wir gehen mal davon aus, es ist
nach dem 29.
Ja. Da kann dann der Frust kommen.
Das ist schon so ein Stück weit was ich vermute, weil wie gesagt, im Dezember war sich die Verwaltung sehr, sehr sicher, dass das alles in Ordnung ist, so wie es geplant ist und so kommt. Und nur 14 Tage später ist man halt komplett zurückgerudert und hat Schlafsmilies an die Parkautomaten geklebt und hat gesagt, wir schieben das alles erst noch.
Schlafsmilies?
Ja, ich schlafe noch, steht an den Parkautomaten.
Ach, süß. Dran. Ja. Das ist ein bisschen nett. Die wachen danach am 29. April wie die Monster.
Schlagartig.
Das sind ja heikle Themen, die Themen, die polarisieren in einer Stadt. Für einen Oberbürgermeisterkandidaten oder Kandidatin ja heikel. Das kann auch nach hinten losgehen. Wir sehen es jetzt bei Marion Walsmann, eine Mitbewerberin, die jetzt auf Sicherheit und Graffiti und so weiter, die erntet jetzt einen großen Shitstorm. Auf der anderen Seite hat sie vielleicht auch viele Befürworter. Wie werden Sie denn Ihren Wahlkampf machen? Auch mit polarisierenden Themen oder wohin soll bei Ihnen die Reise gehen?
Also polarisieren werde ich nicht. Das ist nicht meine Art. Das habe ich bisher nie gemacht. Ich werde, wie auch in den letzten Jahren auch, Probleme aufzeigen und Lösungen anbieten. Das ist schon immer meine Art gewesen. Also man wird von uns nur selten hören, dass irgendwas nur schlecht ist, sondern man wird von uns auch immer dazu hören, wie wir uns das besser oder anders vorstellen, weil das ist, glaube ich, die einzig ehrliche Art und Weise, gerade Kommunalpolitik zu machen.
Was sind denn Prioritäten? Man kann sich jetzt auf Graffiti stürzen und sagen, gut, davon geht die Welt nicht unter. Haben andere Sorgen, soziale Wohnungsbau, Verkehrssituation, Kindergarten- und Schulsanierung und so weiter. Was sind denn jetzt Ihre Prioritäten? Sondern das würde ich als erstes angehen und da möchte ich unbedingt eine Diskussion auch jetzt während des Wahlkampfs haben darüber.
Also wo ich die Diskussion auf jeden Fall haben möchte, das ist das Baulandmodell für Erfurt, also dass man auch private Bauträger in die Pflicht nimmt, günstigen Wohnraum anzubieten. Das schleift in Erfurt viel zu lange. Immer wieder gab es Schauanträge, die im Stadtrat beschlossen wurden, aber nie kam es richtig voran. Das Thema Mobilität. Ja, also
bleiben wir mal bei dem Baulandmodell. Ja. Also das ist ja die Frage, Frage nach bezahlbarem sozialen Wohnraum. Das ist ja immer schwierig, wenn Privatleute bauen. Privatinvestoren kann man ja denen schwer vorschreiben. Es gibt zwar einen Mietspiegel, aber ansonsten, wenn das hochpreisiger Wohnraum ist, kann man da bis an die Grenze gehen. Und es geht darum, auch sozialen Wohnraum zu schaffen, genau, der bezahlbar bleibt. Dieses Wohnraummodell, wenn ich es richtig verstanden habe, zwingt Privatinvestoren einen bestimmten Prozentsatz auch soziales Wohnraum zur Verfügung zu stellen. So vereinfacht, richtig zusammengefasst?
Genau, vereinfacht ist das genau richtig dargestellt. Ja, das war schon in den letzten Jahren mehrmals unser Antrag von den Freien Wählern im Stadtrat, ist uns mehrmals abgelehnt worden. Und jetzt soll es wohl irgendwann im Laufe des Jahres einen Vorschlag der Verwaltung dazu geben. Viel zu spät. Wir haben in Erfurt ein Wohnraumproblem. 2011 gab es den ersten Antrag dazu. Und wenn man sich mal überlegt, was in den letzten Jahren an Wohnungen gebaut wurde, und man hätte so ein Baulandmodell schon 2011 beschlossen, dann wäre die Situation, zumindest was bezahlbaren Wohnraum angeht, glaube ich, ein ganzes Stück entschärfter, als es im Moment ist.
Also sagen Sie, wenn es seit 2011 das gegeben hätte, wären, man kann ja sagen, wie viel in dem Antrag, 20% oder wie
genau,
viel?
Genau, wir hatten immer schon 20% gefordert und das ist, also man kann das ganz flexibel gestalten, 20% andere Städte wie München, die machen das nicht mit so einer Quote. München lässt sich in großen Wohnbaugebieten soziale Infrastruktur von den Investoren bauen und dort herrichten. Also gibt es verschiedene Modelle, die man da in so einem Baulandmodell reinschreiben kann, halt auch immer passend. Also wenn jetzt jemand, ich sag mal, 300-400 Wohnungen baut, dann muss ich dem nicht unbedingt auferlegen, eine Kita dort mit hinzubauen. Dann machen es die 20%. Wenn jemand kommt und baut 1.000, 1.500 Wohnungen in ein Objekt oder in ein Quartier, dann kann er da durchaus auch eine Kita mit hinbauen.
Dieses Baulandmodell wird diskutiert und mittlerweile auch ernst genommen, weil die Stadtverwaltung und auch andere Parteien erkannt haben, dass wir ein echtes Problem haben mit bezahlbarem Wohnraum.
Ja, also wie gesagt, es soll im Laufe des Jahres eine Vorlage zum Baulandmodell kommen. Ich finde, wie gesagt, viel zu spät, weil wenn die Vorlage kommt, wird sie im Stadtrat erst wieder diskutiert in den Ausschüssen. Also realistisch vor nächstem Jahr, im schlimmsten Fall auch erst nach der Kommunalwahl, weil man das Thema vielleicht auch nochmal mit auf dem Tableau haben will.
Wir reden aber jetzt von der OB-Wahl oder Kommunalwahl, die kommt ja auch noch.
Nächstes Jahr, Kommunalwahl.
Ja. Ah, 19, da kommt ja auch noch Landtagswahl. Das alles spannend. Ne? Ja, ja. Jetzt haben wir erstmal den 15. April. Ja. Wichtig, dass viele Menschen zur Oberbürgermeisterwahl gehen und sich auch thematisch damit beschäftigen, dass man drüber spricht, sich austauscht, ist wichtig. Daniel Stassny sagt, bezahlbarer Wohnraum ist eine Priorität. Was ist eine weitere Priorität für
bedarfsgerechter ÖPNV? Also da speziell auch Blick in die Ortsteile. Ja, also wenn wir alle davon reden, dass die Menschen weniger Auto fahren sollen, dann müssen sie auch die Möglichkeit haben, ÖPNV zu nutzen. Und dann nützt niemanden etwas, wenn am Samstag und am Sonntag jeweils zwei Busse, einer Vormittag, einer Nachmittag in den Ortsteil fährt, dann nimmt man sein Auto ganz normal. Also bedarfsgerechter ÖPNV wird ein wichtiges Thema sein für mich als Oberbürgermeister. Und dann natürlich auch die Entwicklung Erfurts hin zu einer Fahrradstadt. Ja. Ich sage immer, in Erfurt kann man mit dem Fahrrad nicht von A nach B kommen, ohne nicht mindestens einmal gegen die Straßenverkehrsordnung zu verstoßen, weil Fahrradwege irgendwo mittendrin aufhören, weil sie zugeparkt sind und sich nicht drum gekümmert wird, weil man auf Gehwege ausweichen muss, was man eigentlich nicht darf.
Oder man muss auf Gehwege ausweichen, weil es gleichzeitig ein Radweg ist und wird dann angemotzt, was fahren Sie hier auf dem Gehweg?
Genau.
Aber sag blaues Schild. Er hat immer eine Diskussion, hier ist ein blaues Schild. Was ist denn das blaue Schild? Ja, ich muss hier lang fahren. Das ist doch viel zu eng. Ja.
Genau, das sind alles solche Sachen und da ist in den letzten Jahren viel, viel zu wenig passiert. Da hatte ich mir mehr erhofft, auch mit einer rot-rot-grünen Mehrheit im Stadtrat, aber viel zu wenig passiert. Also Entwicklung Erfurt zur Fahrradstadt und was mir am Herzen liegt, eben weil ich auch aus dem Bereich komme, selber in einem kleinen Erfurter Unternehmen gearbeitet habe, ist wirklich die Unterstützung von Erfurter Unternehmen, von Erfurter Händlern auf unterschiedlichste Art und Weise. Oftmals kriege ich gesagt, ja, kein Oberbürgermeister nicht, das kann eine Stadtverwaltung nicht. Doch, da gibt es schon Mittel und Möglichkeiten. Wenn man sich die Hebesätze für die Gewerbesteuer anguckt, ist Erfurt eine der Städte in Deutschland, wo der Hebesatz am höchsten ist. Wenn man sich Sondernutzungsgebühren anguckt, wenn man sich überlegt, dass ein kleiner Buchhändler in der Innenstadt, nur weil er einen Postkartenständer vor der Tür stehen hat, richtig Geld bezahlen muss dafür, dass er den dort stehen hat. Das sind erstens Sachen, die machen die Stadt attraktiv. Zweitens fördern sie den Umsatz des Unternehmens und die Umsätze oder die Einnahmen für die Stadt sind, glaube ich, an der Stelle in Gänze zu vernachlässigen. Für den einzelnen Händler sind sie schon eine Belastung.
Das heißt, sie würden sich auch um die Mittelständischen kümmern, um die, die in Erfurt
arbeiten. Da arbeiten die meisten Erfurterinnen und Erfurter. Das sind die Firmen, die Erfurt im Prinzip zu dem machen, was Erfurt ist. Die sanieren ihre Läden, die sanieren ihre Häuser. Die stellen Menschen ein, die hier in Erfurt arbeiten und aus Erfurt kommen. Also das ist ganz wesentlich, dass wir da gucken, dass wir diese Unternehmen so stark wie es möglich unterstützen.
Sie haben Kindergärten, den Bau von Kindergärten angesprochen, die Schulen, das ist ja auch in Verantwortung der Stadtverwaltung, ja. Nicht das Inhaltliche, sondern die Hardware, die Gebäude, was ich manchmal ein bisschen unfair finde, wie so eine Stadt muss sich um die Schulgebäude kümmern und den Rest macht dann das Land. Eigenartige Trennung, aber es ist nun mal so. Das heißt, so. Eine Stadt und eine Stadtverwaltung muss sich um den Zustand der Schulen kümmern. Da scheint mir noch einiges zu tun zu sein. Ist da was vernachlässigt worden oder war das Geld einfach nicht da?
Da ist vieles vernachlässigt worden. Also das Geld hätte durchaus da sein können und hätte auch dafür eingesetzt werden können, weil ich finde es jetzt auch ein bisschen schwierig. Das werden die Podiumsdiskussionen jetzt im Rahmen des OB-Wahlkampfs zeigen. Dieses Thema wirklich
freuen
so.
Freuen Sie sich da schon drauf?
Auf ja,
diese,
ja.
Wissen Sie, wie diese Runden genannt werden?
Nein.
Kandidatengrillen.
Oh, okay.
Ja, intern wird das so gesagt, ja, ich kann es ja okay. Mal verraten. Weil die da gegrillt werden, so ne? Von allen möglichen Themen werden die ja zu Podiumsrunden eingeladen, dann sitzt du da vorne, alle glotzen dich an und war das auf deinen Einsatz und weißt schon, was die anderen sagen und so. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei übrigens.
Also ich find's spannend. Ich durfte ja sowas noch 2014 schon mal erleben, so im Kleinen zur Kommunalwahl. Ich freue mich drauf. Ich find's spannend, weil das halt für mich auch die einzige Möglichkeit ist, wirklich unsere Position, meine Position auch darzustellen und auch zu zeigen, was mich vielleicht dann doch von anderen unterscheidet. Und das Schulbauthema ist so ein Thema, was uns unterscheidet, weil ich finde es gerade ziemlich schwierig, dass zum Masterplan, also jetzt auf einmal haben alle erkannt, wir müssen Schulen sanieren. Sie haben es gerade gesagt, das ist Aufgabe der Stadt und es hätte schon seit Jahren einfach Aufgabe der Stadt sein müssen. Also die Situation, wie wir sie jetzt haben, dass es so prekär ist, dass Turnhallen teilweise schon gesperrt werden, dass Umkleideräume nicht genutzt sind, dass es an Schulen, wusste ich auch nicht, dass es sowas überhaupt gibt, theoretischen Sportunterricht geben muss, weil die Halle selber nicht mehr bespielbar ist für die Schüler.
Wenn man die Übung im Kopf macht, das bringt auch was.
Ja, aber...
Also, man stellt sich vor, ich mache mal früh Liegestütze vor, also stelle ich mir vor.
Ja. Ja, dann werde ich das mal probieren. Ich werde mir dann auch, wenn ich noch im Bett liege...
Es gibt wirklich theoretischen Sportunterricht. Weil die Hallen nicht nutzbar sind.
Genau, weil die Hallen gesperrt sind, weil dort Laminat kaputt ist oder die Außengelände so kaputt sind, dass sie nicht genutzt werden können für einen Sportunterricht. Und dort sage ich halt, ja, wir müssen Schulen sanieren. Das muss auch eine Priorität bekommen, aber halt auch nach Prioritätenliste. Also ich finde es ziemlich vermessen, jetzt zu sagen, in 10 Jahren sind alle Schulen saniert. Der amtierende Oberbürgermeister hat den Fehler schon mehrmals in den letzten Jahren mit Kitas gemacht. Also wir sagen, Schulen sanieren ja nach Prioritätenliste, die müsste als allererstes unbedingt erstellt werden und dann wird abgearbeitet. Und wenn wir fertig sind, sind wir fertig.
Nun sind ja alle dafür, die Schulen. Also keiner will versiffte Klos haben und schlecht ausgestattete Klassenräume und so weiter. Ist natürlich nicht gut, aber der Weg dahin, da scheint es ja unterschiedliche Vorstellungen zu geben. Im Moment gibt es ja die Idee des Eigenbetriebs, dass man investieren kann. Das klingt ja alles erstmal solide.
Die Idee des Eigenbetriebs ist eine, über die man natürlich nachdenken kann. Wir haben im letzten Stadtrat trotzdem als Fraktion dagegen gestimmt, weil das Konzept noch nicht stimmig ist. Also die Beschlussvorlage lautete einfach, die Stadtverwaltung soll eine Gründung, Eigenbetrieb bis zum Jahresende vorbereiten. Der Eigenbetrieb soll zum 01.01.2019 seine Arbeit aufnehmen. Das tut mir leid. Also als Betriebswirtschaftler und jemand, der eine Firma leitet oder geleitet hat, kann ich so halt nicht arbeiten. Ja, also einen Finanzierungsplan. Wir reden hier über 450 bis 500 Millionen Investitionen. Wir reden von 100 Millionen Eigenkapital und kein Mensch sagt uns, wo das herkommt, dann kann ich nicht beschließen, dass ich einen Eigenbetrieb gründe. Ja? Also das wäre was gewesen, da hätte ich mir einen längeren Diskussionsprozess gewünscht und einen intensiveren, als jetzt einfach zu sagen, wir beschließen erstmal, wir wollen einen Eigenbetrieb und der soll auch schon nach Möglichkeit zum 01.01.2019 anfangen zu arbeiten, ohne zu wissen, wie wir den strukturieren. Wo nehmen wir das Personal her? Nehmen wir es aus den Ämtern, ja, das Liegenschaftsamt vielleicht der Stadt? Da weiß ich auch nicht, ob jeder aus einem Angestelltenverhältnis bei einer Stadtverwaltung wechseln möchte in ein quasi privatwirtschaftliches Arbeitsverhältnis, ja. Das sind alles Sachen, die sind völlig ungeklärt und da gab es keine Konzepte und deswegen konnten wir da jetzt auch nicht dafür stimmen.
Ich höre aus allen Fraktionen des Erfurter Stadtrates das Klagen, wir sind nicht richtig eingebunden. Verwaltung müsste uns punktuell besser informieren, sie kriegen die Vorlagen zu spät und Verwaltung versucht damit auch Politik zu machen. Das sind ziemlich harte Vorwürfe, die ich aber aus allen Fraktionen bekomme. Sind die gerechtfertigt?
Ja, die sind absolut gerechtfertigt. Also das ist auch wo ich sage, das würde es mit mir als Oberbürgermeister so nicht mehr geben. Das stelle ich mir anders vor. Also ich stelle mir vor, dass man einmal monatlich sich als Oberbürgermeister mit den Fraktionsvorsitzenden des Erfurter Stadtrates zusammensetzt und über die wichtigen Themen, die anstehen, diskutiert. Es gibt zwar theoretisch solche Treffen, die nennen sich Hauptausschuss, aber die haben sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass eigentlich dort kaum noch Diskussionen stattgefunden haben. Natürlich, ja, mit einer rot-rot-grünen Stadtratsmehrheit konnte sich der amtierende Oberbürgermeister auch relativ sicher sein. Das hat man ja vorhin schon mal, dass Vorlagen durchgehen oder nur marginal geändert werden. Also das wäre zum Beispiel eine Art von Zusammenarbeit, die ich mir vorstelle, einmal im Monat sich mit den Fraktionsvorsitzenden zusammenzusetzen und zu sagen, das sind jetzt gerade die dringendsten Themen, tragt sie in eure Fraktion, lasst uns beim nächsten Mal drüber reden, was die Ideen aus den Fraktionen sind. Und das Optimum wäre natürlich für den Oberbürgermeister nicht nur mit reinen Stadtverwaltungsdrucksachen zu kommen, sondern nach Möglichkeit schon mit Drucksachen, die von den Fraktionen mitgetragen werden. Mhm. So wie wir das ja jetzt auch schon immer mal hatten mit interfraktionellen Anträgen.
Und jetzt ist ja noch die Frage, wie die politische Debatte vorher läuft zur Willensbildung. Das trägt ja auch zum Vertrauen, zur demokratischen Grundverständnis und zur Akzeptanz bei, dass nicht so eine Pauschaläußerung kommt, die Stadt macht da was und der Oberbürgermeister oder die Verwaltung. Das ist ja alles, sind ja alles keine homogenen Gruppen. Aber oftmals kommen die Vorwürfe, die machen da, ach, hat da eh keinen Einfluss und so weiter. Was halten Sie von Transparenz, Beteiligung und wie würden Sie als Oberbürgermeister versuchen, die Menschen der Stadt Erfurt, die es wollen, mit einzubeziehen, damit die auch nachvollziehen können, warum im Stadtrat und in der Verwaltung so oder so gehandelt und entschieden wird?
Da gibt es verschiedene Ansätze. Der allererste wäre für mich oder ist für mich die einfachste Art, die Erfurterinnen und Erfurter wieder mehr einzubinden, ist, die Ortsteilräte ernst zu nehmen. Das sind gewählte Vertreter in den Orten, wo sie wohnen. Dort trifft man sich auf der Straße, dort trifft man sich am Wochenende zum Kaffee oder beim Fleischer um die Ecke oder zur Kirmes oder sonst was. Und natürlich wird da auch über die Stadt und über Politik geredet. Also die Ortsteilräte und die Ortsteilbürgermeister wieder ernst nehmen und so einzubinden, wie sie es verdient haben und nicht als Stadtrat sich regelmäßig auch über Entscheidungen der Ortsteilräte hinwegzusetzen. Das wäre für mich schon das allererste Mittel zur Beteiligung der Bürger.
Also da höre ich raus, dass die Ortsteile so ein bisschen Anhängsel sind und mehr integriert einbezogen werden müssen vom Selbstverständnis her?
Ja, absolut. Ich weiß nicht, wann der Oberbürgermeister oder Fraktionskollegen aus anderen Fraktionen das letzte Mal mit Ortsteilräten gesprochen haben. Ich mache das relativ häufig und erlebe fast keinen Ortsteilrat oder fast kein Ortsteilratsmitglied, was sich in den letzten Jahren schon mal die Frage gestellt hat, warum mache ich das überhaupt? Es interessiert doch sowieso keinen, was wir hier beschließen. Der Stadtrat setzt sich drüber hinweg. Wenn wir Sachen fordern, heißt es immer, wir haben kein Geld. Die Ortsteilmittel wurden in den letzten Jahren immer weiter eingekürzt, betragen jetzt noch also weniger als die Hälfte als zum Amtsantritt von Andreas Bausewein. Und das sind Sachen, also das ist das einfachste Mittel, Bürger wieder einzubinden, indem man sagt, die gewählten Vertreter vor Ort haben erstmal wieder eine Stimme und auch Rechte und werden gehört im Stadtrat.
Ja. Also mal rüber nach Stotternheim und nicht vergessen, die gehören auch dazu.
Natürlich.
Mhm. Ja, Sie sagen ja, natürlich, genau. Aber
das ja, ist gefühlt, für mich ist das eine ganz natürliche Sache, die leider in den letzten Jahren so nicht mehr stattfindet. Ja. Mhm. Wenn man sich, beste Beispiel ist Dittelstedt, der Ortsteilrat hat einstimmig gegen den Caravanpark gestimmt, hat seine Gründe dafür und den Stadtrat hat das überhaupt nicht interessiert. Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit den Caravan-Parkplatz oder Stellplatz in Dittelstedt beschlossen, ohne überhaupt nochmal mit dem Ortsteilrat oder mit den Ortsteilräten ins Gespräch zu kommen, warum sie denn anderer Meinung sind und halt den dort nicht so günstig angesiedelt haben. Einfach nur zu sagen, die wollen das nicht, das ist ja an der Stelle Quatsch. Es wäre ja auch, wenn alle dahinter stehen, ein Gewinn für den Ort. Ja?
Da wollen wir sehen, wie in Dittelstedt dann gewählt wird und wie dann die Verteilung sind, wie das Protestwahlverhalten dann ausgeht. Haben Sie davor Angst vor Protestwählern? Denn das ist ja ein neuer Player, der ja auch auftaucht und bei einer Stichwahl ja vielleicht eine Rolle spielen kann? Oder ist Angst ein schlechter Ratgeber?
Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und ich sage oder denke, wir müssen uns mit auch dem neuen oder jetzt bekannt gewordenen Kandidaten beschäftigen. Er muss bei Podiumsdiskussionen, wenn er denn da ist, natürlich auch Positionen beziehen und dann kann man auch kritische Fragen stellen. Ich weiß nicht, auf die Moschee kommen wir ja vielleicht nochmal zu sprechen. Also das wäre so eine kritische Frage an ihn, die ich ihm einfach mal stellen möchte.
Okay, wenn wir schon dabei sind, dann...
Also die kritische Frage, wie gesagt, einfach immer mit, ich denke, mit eigenen Mitteln schlagen und fragen, was würde er denn als Oberbürgermeister gegen die Moschee tun? Und dann wird er als Jurist sagen können, er kann nichts machen. Das wäre ehrlich. Das wäre ehrliche Politik, dann an seiner Stelle auch zu sagen, ich kann da gar nichts machen. Nach Baurecht spricht da nichts dagegen. Die Verwaltung konnte gar nicht anders handeln, als die Baugenehmigung auszusprechen. Mhm. Ob er das dann macht, ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, Angst habe ich keine. Ich traue den Erfurterinnen und Erfurtern zu, an der Stelle so das besorgte Bürgersein oder das Protestwählen auch mal ablegen zu können und zu sagen, in der Stadt geht's um andere Dinge. Hier geht's um einen klugen, starken Mann, der an der Spitze steht und sagt, er leitet die Verwaltung so, dass sich nicht nur die Stadtverwaltungsarbeiter, Mitarbeiter wieder wohlfühlen, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt wieder wohlfühlen.
Könnte auch eine Frau sein, also Frau Weißmann oder Frau Stange.
Könnte natürlich auch eine Frau sein.
Ja. Könnte, also das, ja. Das ist nicht eine Frage.
Nein.
Aber in dem Fall, weil ja, Sie ein Mann sind, genau. Wie ich zumindest sehe ich das jetzt so. Genau. Dann gesagt, ich will das tun. Starker Mann, da ist kommen bei mir schon so komische Assoziationen. Wie autoritär und wie hart und wie klar müssen oder können Sie sein? Auf den Tisch hauen und sagen, so, jetzt wird es mal so gemacht? Oder wie wäre Ihre, aber Sie sind ja dann doch Fach- und Dienstaufsicht oder Arbeitgeber von wie viel Tausend?
3.500.
Menschen, boah, da hätte ich großen Respekt davor.
Ja, den habe ich auch. Den habe ich auch, den Respekt. Würde mich der Aufgabe aber gern stellen, weil wie gesagt, im elterlichen Unternehmen natürlich in einer völlig anderen Dimension, habe ich natürlich auch Leute angeleitet und hatte immer das Gefühl, dass sie sehr gerne auf Arbeit kommen und jeden Tag auch wiedergekommen sind mit relativ geringen Krankheitsquoten etc. Und bei den Bildungswerken habe ich ja auch Menschen ausgebildet, für den Arbeitsmarkt fit gemacht und traue mir das auf jeden Fall zu. Natürlich braucht es da einen starken Mann. Da braucht es einen starken Mann, der den Mitarbeitern, denen die die Arbeit macht, den Rücken stärkt. Wir haben in Erfurt weit über 600 Langzeitkranke. Das muss ja Gründe haben. Das sind keine arbeitsfaulen Menschen.
In der Stadtverwaltung?
Ja.
Wie hoch ist der Stand?
Über 600 Leute, die langzeitkrank sind. Und das muss ja Gründe haben. Und wenn man sich mit den Mitarbeitern unterhält, ist es schon so, dass selbst die Mitarbeiter das Gefühl haben, wie sagt unser Vereinsvorsitzender immer, es werden immer mehr Häuptlinge, aber immer weniger Indianer, die Arbeit eigentlich machen. Und das sind so Sachen, da gehört ein starker Mann hin, der sagt, Führungspositionen werden nicht nach Parteibuch besetzt, sondern mit Leuten, die kompetent sind, die das gelernt haben, das studiert haben, was sie machen sollen. Das ist ja in Erfurt in den letzten Jahren leider nicht mehr so gewesen. Und halt den eigenen Mitarbeitern den Rücken stärkt und natürlich auch mal auf den Tisch haut und sagt, so wird's jetzt gemacht.
Fachmann ist mal vor. Also schon Klarheit, aber Leute integrieren, einbeziehen, ja. Das ist ihre Art zu arbeiten.
Ja.
Transparenz, Beteiligung haben wir besprochen. Also wenn ich jetzt für die Piraten, werden das sicher unterschreiben, für die sie ja mit kandidieren, Liquid Erfurt, das heißt Vorlagen, alle Dinge, Dokumente, die jetzt nichts mit Personaldings zu tun haben, müssen öffentlich sein. Es muss im Internet jederzeit verfügbar sein. Das heißt, transparente Verwaltung ist eine Grundlage?
Ja, alles, was laut Thüringer Kommunalordnung öffentlich sein darf, das sollte auch öffentlich sein und auch publiziert werden. Viele Sachen sind tatsächlich ja auch öffentlich, aber man findet sie nicht. Die Stadtverwaltungs-Internetseite oder die erfurt.de-Seite ist teilweise so unübersichtlich, dass man manchmal ja nicht mal Anträge oder Formulare zum Ausfüllen findet. Also da muss einfach was getan werden, dass es auch einfach zugänglich ist. Liquid Erfurt ist ein ganz wesentliches Element, da muss man nicht mal mehr Leute bei der Stadt einstellen, die das machen, sondern da gibt es sogar einen Verein, da gibt es Freiwillige, die das machen, die nur entsprechend unterstützt werden müssen. Ah, ne? Die machen die ganze Arbeit. Ja? Und was das Thema Beteiligung angeht, natürlich auch möchte ich in Zukunft wesentlich mehr bei großen stadtbildprägenden oder teuren Projekten die Bürgerinnen und Bürger einbinden.
Was heißt das?
Für mich nach wie vor prädestiniert für eine Bürgerbefragung oder Einwohnerbefragung wäre der Bau der Multifunktionsarena gewesen. Ich glaube, ganz viel an Diskussionen in den letzten Jahren hätten vermieden werden können, wenn es eine Bürgerbefragung dazu gegeben hätte und die Erfurterinnen und Erfurter sich selber hätten dafür entscheiden können, ob sie das wollen oder nicht. Das nächste wäre jetzt diese Bundesliga-taugliche Ballsporthalle, wo man sowas machen könnte. Ja?
Bundesliga, das war das, wo... Kann man in dieser Multifunktionsarena eigentlich auch Fußball spielen? Das ist mir jetzt gar nicht. Geht auch, oder?
Kann das man, geht auch, ja.
Ja, aber also muss
man,
ja,
hört,
muss nicht
man hört immer mal wieder, dass da auch Fußball stattfindet.
Ja, 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 klar. Ich weiß, dass Sie Musiker sind, Trompete spielen, genau. Und als Hobby sozusagen, ich weiß nicht, ob Sie noch dazu kommen, ist die Sunglass, wie heißen die
Sunglass? Die Crazy
Sunglass machen Sie mit. Und also das heißt, die musische und musikalische Ader haben Sie auch noch.
Ja.
Aber das heißt, Sie sind also kein Sportfreund.
Ich bin schon Sportfreund. Es gibt Sportarten, die ich mir durchaus gerne...
Sportfreunde, Sportfreunde, gibt es irgendwie Unterschiede.
Ja. Es gibt durchaus Sportarten, die ich mir gerne anschaue. Mhm. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Freund von selber Sport treiben. Ich gucke zwar hier und da, dass ich immer mal ins Fitnessstudio oder ins Sportstudio gehe, um zumindest so die schlimmsten am Computer, am Schreibtisch entstehenden Haltungsschäden zu bekämpfen, genau, Rückenschmerzen zu vermeiden. Aber ansonsten bin ich schon Musiker, bin groß geworden in der Stadtharmonie Erfurt am Albert-Schweitzer-Gymnasium. Da habe ich 84 das Trompetespielen gelernt und bin dort immer noch mit dabei und gucke natürlich auch in beiden Ensembles so regelmäßig, wie es geht, dabei zu sein und mitzuproben und auch Auftritte mitzugestalten.
Und dann gehe ich davon aus, und da stelle ich jetzt mal, dass das Herz für die Kultur bei Ihnen auch sehr hoch schlägt.
Ja.
Die Frage ist nur, wie man Kultur definiert. Ist das eben die sogenannte Hochkultur? Das ist das, was in dem Palast aus Stahl und Glas stattfindet, in den Museen stattfindet, oder was? Wie weit geht für Sie Kultur? Was ist Kultur ist ja eigentlich alles, aber wie würden Sie Kultur beschreiben?
Also im Prinzip haben Sie es ja gerade schon gesagt, Kultur ist alles. Das ist natürlich Hochkultur, die gehört dazu. Das Theater gehört zu Erfurt, die Museen gehören zu Erfurt. Ich bin auch jemand, der sagt, dass Kultur, gerade Hochkultur, Geld kostet, viel Geld kostet, mhm. Und das muss auch ausgegeben werden. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, er möchte beim Theater Kürzungen vorantreiben, wie das teilweise andere Mitstreiter machen. Also das auf keinen Fall. Man muss vielleicht gucken, da hätte ich mir auch vom amtierenden Oberbürgermeister in den letzten Jahren, wir hatten über starke Männer geredet, öfter gewünscht, dass er mit der Faust auf den Tisch haut, als es um die Verhandlung der Theaterverträge ging. Also Weimar hat gezeigt, dass mehr rauszuholen ist, wenn man konsequent und energisch auftritt.
Hat er mit Landespolitik nicht, ach doch, hat er. Also das ist der Vorwurf von Ihnen, er hätte mehr raushandeln können im Land.
Ja. Das ist also wenigstens eine halb-halb, 50-50 Finanzierung, so wie wir es auch im Kulturausschuss und im Stadtrat gefordert hätten.
In Weimar ist es ja auch so.
Weimar hat das ganz gut. Die haben klar, die kriegen auch Geld vom Bund. Das ist ein Staatstheater und viel Geld vom Land. Das ist eine andere Situation. Aber man hätte in Erfurt, wir hatten die Chance neu zu verhandeln. Die Verträge mussten neu verhandelt werden und dann hätte man da, denke ich, auch mehr rausholen können. Das ist meine feste Überzeugung. Und ansonsten ist Kultur alles, was in dieser Stadt stattfindet, ja, auch das Graffiti, was Frau Walzmann beschimpft und beschreit, das gehört auch zur Kultur dazu.
Karneval gehört auch dazu.
Karneval ist auch Kultur, natürlich, ja. Und da muss man halt gucken, dass man all diesen Kulturschaffenden, und das ist ja, da geht's nicht mal ums Geld, wenn wir über Subkultur oder Soziokultur reden, da geht's nicht mal ums Geld, da geht's einfach darum, Leute machen zu lassen. Stadtverordnungen zu haben und Genehmigungsverfahren zu haben, die es einem nicht so schwer machen, dass man am Ende sagt, gut, man lässt eine Veranstaltung sein oder man probiert es gar nicht erst, sondern dass man Lust drauf hat, in dieser Stadt Kultur stattfinden zu lassen, eben weil es auch einfach ist, einen Antrag zu schreiben und weil es einfach ist, überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen. Wenn ich mir überlege, ja, klar, gegen die Schließung des Zentrums, so traurig wie das ist, da hat die Stadt relativ wenig Einfluss drauf. Es ist ein Privatgelände, der Investor hat andere Pläne dort, dann hat er halt den Mietvertrag gekündigt. Aber es findet, oder also aus meiner Sicht in den letzten Jahren ist so viel Kleines in Erfurt kaputt gegangen und findet nicht mehr statt, eben weil es null Unterstützung oder wenig Unterstützung gibt und die Hürden unheimlich groß sind. Das kriege ich ja nun selber mit über unseren Kunst- und Kulturhof in der Leipziger Straße, wie schwierig es ist, Sachen zu genehmigen oder sich genehmigen zu lassen, stattfinden zu lassen.
Woran liegt das? Das ist erstmal ein Pauschalvorwurf, was nicht stattfinden zu lassen. Liegt das an einem unflexiblen Genehmigungsverfahren in der Verwaltung oder was ist das? Also da würde ich gerne konkret haben.
Das liegt also auf keinen Fall, das möchte ich vorneweg sagen, nicht an den Verwaltungsmitarbeitern, denn wenn man sich mit ihnen zusammensetzt, dann findet man auch Lösungen, die sind vielleicht nicht immer die Lösung, die man vorneweg haben wollte, aber man findet Lösungen. Es liegt einfach darum, dass die Verfahren viel zu undurchsichtig sind. Die Anträge unheimlich kompliziert auszufüllen sind. Was ja für Kunstschaffende wollen Kunst machen und sich nicht ewig lange mit Bürokratie beschäftigen. Es geht auch darum, dass die Stadtverordnung Vergaberichtlinien geändert werden müssten, unbedingt in den nächsten Jahren, ja, wenn es um Kleinförderbeiträge oder Beträge geht. Das sind Sachen, wo man sehr wohl als Oberbürgermeister mit seinen Dezernenten zusammen noch einiges tun könnte, um es den Kunst- und Kulturschaffenden in dieser Stadt ein Stück leichter zu machen. Mhm. Es kommt nicht von ungefähr. Ich kenne keine andere Stadt in Deutschland, zumindest habe ich mal versucht zu googeln, in der von den Kulturschaffenden und den Kunstschaffenden der Stadt die Kultur zu Grabe getragen wurde, wie es in Erfurt ja im letzten Jahr stattgefunden hat.
Trotzdem ist ja Erfurt lebenswert und es passiert ja doch einiges, entsteht auch, was, wenn man sich hier in Nord anguckt, was da an Dingen passiert. Also es ist ja eine, doch wird immer pulsierender, oder ist das nur mein subjektiver Eindruck?
Nein, es gibt schon Quartiere, wo es tatsächlich Bewegung gibt. Dort ballt sich's halt. Also klar, das, ich sage immer Nord, das ist Ilversgehofen, so ein Stück weit, naja, man könnte fast sagen, der Kiez von Erfurt, ja, der zieht natürlich an, die Kunstschaffenden sein wollen oder Kunstschaffende sind, die sammeln sich dann natürlich auch an gewissen Orten und das ist in Erfurt auf jeden Fall der Norden, alles um den Nordbahnhof, Saline 34, wo unheimlich viel passiert, ja, klar.
Kommen wir mal zu der Stadtentwicklung. Es gibt ja ein ISEC, ein integriertes Stadtentwicklungskonzept, was den Weg ebnen soll, wie sich Erfurt entwickelt. Ein Teil davon ist das Umland, ein Teil ist die Frage, was durch den ICI-Knotenpunkt entsteht. Das wird ja davon abhängen, wie sich Erfurt entwickelt. Wird es eine Touristenstadt, eine Tagungsstadt, ein Ort, wo alle ankommen und sich treffen, so ein kleiner Ameisenhaufen, oder was wird das? Verbinden Sie mit ICE City Ost, mit der Anbindung ICE Hoffnung, ist das eine Chance oder könnte das auch problematisch werden?
Das war eine Chance, die aus meiner Sicht verschlafen wurde. Aha. Da gab es auch in den letzten Jahren schon Diskussionen, das kenne ich noch aus meiner Zeit, als ich nicht im Stadtrat war, aber mich schon mit Kommunalpolitik beschäftigt habe oder in der Fraktionsgeschäftsstelle gearbeitet habe. Es gab verschiedene Ansätze in den letzten Jahren, da wesentlich schneller voranzukommen und einige Dinge schon fertig zu haben, wenn der ICE-Knoten steht. Ja, Erfurt hätte das Potenzial, sich wirklich zur Kongressstadt zu entwickeln, aber dann brauchen wir Hotelkapazitäten, wir brauchen Versammlungsräume. Das Kongresshotel, was neben dem ICE-Hotel am Bahnhof entstehen sollte, hätte schon längst fertig sein können. Es gibt Investoren und alles. Ja, also da ist, glaube ich, unheimlich viel verschlafen worden und das große Problem, sage ich immer, so schnell wie man jetzt in Erfurt sein kann, ist man auch aus Erfurt weg, wenn wir nicht endlich aus dem Knick kommen, wie man es auf gut Deutsch sagt, und den Arsch in die Hände nehmen und sagen, wir tun jetzt was. Wir tun was, was die Attraktivität der Innenstadt oder überhaupt Erfurt als Einkaufsstadt fördert, Erfurt als Tourismusstadt und auch Erfurt als Kongressstadt. Und bisher zeigt sich halt, wir haben zwar dieses Jahr einen großen Kongress, den Ärztekongress, der in Erfurt tagt, aber viel mehr passiert da halt auch nicht, weil einfach die Kapazitäten nicht da sind.
Aber die Vorplanungszeiträume sind ja nun mal so, ich habe gelernt, 7 Jahre braucht es, bis eine neue Wohnung entsteht, von Bauanträgen bis und so weiter, Bauvoranfrage. Das sind halt nun mal Prozesse, die einfach lange dauern, das müssten Sie doch eigentlich wissen.
Ja, ja, aber also das ist jetzt auch kein alleiniger Vorwurf an den amtierenden Oberbürgermeister oder die derzeitige Stadtratsmehrheit, das ist allgemeine Kritik an die in den letzten Jahren Entscheidungsträger in Erfurt waren, weil das Erfurt Drehkreuz des ICEs ab 2017 ist, das stand ab Mitte der 90er Jahre fest, also seit 20 Jahren.
Oh, das ist ein Ding. Kommen wir mal zu der Frage, zu der Vision, wie sich Erfurt entwickeln sollte und wenn Sie als Oberbürgermeister amtieren würden, müssen Sie ja auch Vorgaben machen und die können Sie nicht alles alleine entscheiden, Sie sind also nicht der Fürst oder der Oberguru, ja, sondern Sie müssen Angebote machen, Vorstellungen haben und das dann ausdiskutieren und zur Diskussion stellen. Was würden Sie denn in den Ring werfen und sagen, also Leute, darüber müssen wir reden, das müssen wir anpacken, das ist meine Vorstellung, wie sich diese Stadt entwickeln sollte.
Also als allererstes die Sachen, die ich vorhin schon mal genannt hatte, was dringend und sofort auf den Weg gebracht werden müsste, wären Baulandmodelle. Wir müssen unbedingt an die Fortschreibung des Nahverkehrsplans ran, um zu gucken, dass wir einen bedarfsgerechten ÖPNV in Erfurt haben und dann alles drumherum stricken. Also Erfurt so liebens- und lebenswert erhalten, wie es ja schon ist. Aber es geht halt an vielen Stellen noch ein Stück weit besser. Die Ortsteile mehr einbinden und was die Stadt selber angeht, Ausbau von Gehwegen, Ausbau von Radwegen, ja, damit man halt wirklich auch die Chance hat, von A nach B ohne Auto zu kommen. Also das sind so die Sachen, die unbedingt angeschoben werden müssen, inklusive natürlich auch eine Wirtschaftsförderung zum Beispiel, die wirklich Wirtschaft fördert. Erstmal die Wirtschaft, die schon da ist. Und dann natürlich auch schaut, dass wir ein Stück weit außer Logistik mal was nach Erfurt kriegen.
Wie kann das gehen? Das ist immer leicht gesagt, Pflege von Investoren. Und was ist denn ein Umfeld, wo ja, Firmen gern investieren würden? Was glauben Sie? Also Wirtschaftsförderung wird es ja genannt.
Wertschöpfende Unternehmen brauchen wir in Erfurt. Und da muss man halt los. Auch dafür gibt es Kongresse und Messen, wo man sich präsentieren kann als Wirtschaftsstandort. Und Erfurt hat nicht nur für die Logistikbranche einen idealen Standort mit den vielen Autobahnanschlüssen, dem ICE-Kreuz, sondern eben auch als Kongressstadt, als Messestadt, als Stadt für Hochtechnologie zum Beispiel. Ja, wir haben als Stadtrat oder der Stadtrat hat vor einigen Jahren beschlossen, oben in Urbich gegenüber oder als Spiegelung von Erfurt Südost einen Hochtechnologiepark zu entwickeln. Das ist alles beschlossen, das könnte auf dem Weg sein, nur bis jetzt fehlen die Investoren, aber um die muss ich mich bemühen. Ja? Ich muss Erfurt schmackhaft machen, ich muss Erfurt anbieten, auch das ist auf von Wirtschaftsförderung.
Erfurt schmackhaft machen, da muss man ja werben mit einem, was wir sind. Wie sind wir süß, sauer, salzig, sind wir knackig, sind wir frisch oder sind wir alles zusammen? Was ist Erfurt? Jedes Mal, ich habe schon häufiger Interviews geführt hier in diesem Raum und Leute gefragt, wie sie den Erfurt charakterisieren würden und ob sie was Bestimmtes herausstellen würden. Und sagen, ja, das ist halt die Vielfalt. Damit zu werben ist aber auch schwierig. Und Sie als leidenschaftliche Puffbohne, als jemand, der schon wie viele Jahre hier lebt?
40.
Ja. 40, ja. Wie würden Sie Erfurt beschreiben oder würden Sie dem bestimmten eine Marke etablieren wollen, die jetzt vielleicht nicht aussieht wie eine Puffbohne, also wie eine Plüschbohne, aber was wäre das für Sie?
Also ich sehe Erfurt immer als moderne mittelalterliche Stadt.
Ja? Moderne mittelalterliche Stadt.
Wir haben ein Pfund in dieser Stadt mit dem mittelalterlichen Ambiente, mit den Gebäuden, mit der Struktur, das ist nicht mit Gold aufwiegbar und das ist ja auch das, was Touristen in diese Stadt holt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch unheimlich viele junge Menschen hier, kreative Menschen, die was bewegen wollen, also die modern denken und die müssen eigentlich in den nächsten Jahren gefördert werden und mit eingebunden werden in die Gestaltung der Stadt. Weil das, was die Süddeutsche, denke ich, war es vor anderthalb, knapp zwei Jahren mal geschrieben hat, dass Erfurt piefig ist, ja, das stimmt an manchen Ecken noch. Und da würde ich auch ganz gern gegen vorgehen. Also was heißt gegen vorgehen? Das möchte ich ganz gern ändern, indem man moderne Stadt halt auch vorlebt.
Das ist eine schöne Schlussrunde. Piefig, was ist denn piefig? Also ich sage mal, piefig verschlafen im Sinne von, oh, wir haben unsere Ruhe, ist alles schön, nicht so ein Stress und so weiter. Was bedeutet für Sie piefig?
Genau das. Also, dass halt man so ein bisschen, naja, sich auf dem ausruht, was man hat als Stadt. Nur da muss man halt sagen, das wäre natürlich auch was ich als amtierender Oberbürgermeister sagen müsste. Für das kann ich nichts. Die Stadt ist so, wie sie ist. Sie ist schön durchsaniert. Das ist nun mal da. Und jetzt muss man gucken, was man draus macht. Und piefig ist halt, wenn es Kunstaktionen auf dem Anger gibt, womit Sprühkreide was auf dem Anger gemacht wird und das Ordnungsamt kommt und sagt, das müsst ihr aber wieder wegmachen und Bescheide verschickt. Piefig ist es auch, wenn Clouseau auf den Petersberg ein unangemeldetes Konzert macht und dafür Strafe bezahlen soll. Piefig ist es aber auch, dass wir in den letzten Jahren verschlafen haben, bestimmte Regionen oder Gebiete zu entwickeln. Das ist auch ganz einfach piefig, ja? Weil man zu kurzfristig gedacht hat, meiner Meinung nach.
Langfristig. Dieses Erfurt hat ja auch eine politische Komponente und es wird sich ja zeigen und es zeigt sich immer wieder, dass diese Stadt auch sich polarisiert. Das werden wir im Wahlverhalten sehen. Es gibt Angstwahlkampfleute, die sagen, wir müssen über Sicherheit reden, wir müssen über Integration reden. Da ist halt die Gewalt, Kriminalität und das müssen wir, also diffuse Ängste, die im Raum schweben. Wie wollen Sie eine politische Kultur oder können Sie überhaupt als Oberbürgermeister eine politische Kultur pflegen, die nicht ein Gegeneinander, sondern möglicherweise ein konstruktives Miteinander befördert? Oder ist das eine Illusion? Ist das blauäugig?
Das ist keine Illusion. Ich denke, das hätte gerade was das Thema Integration angeht, schon viel früher stattfinden müssen. Das ist auch was ich als jemand, der bei Erfurt Hilft sehr aktiv war und das Spendenlager auch mit aufgebaut habe, immer kritisiert habe, dass die Stadtverwaltung viel zu passiv in dieser Zeit war. Man hätte viel mehr mehr Aufklärungsarbeit leisten müssen, weil wenn man sich mal die Zahlen anguckt, wir haben in Erfurt kein Ausländerproblem. Also überhaupt davon ein Problem zu sprechen, das finde ich sehr kritisch. Und in Erfurt haben wir schon gleich gar keins. Ja, wir haben eine sehr, sehr überschaubare Ausländerquote und wir haben viele, die in den Kursen sitzen. Integration findet in Erfurt statt, das muss man wirklich sagen. Es wurde halt nur in den letzten Jahren und gerade in den Jahren 15, 16, als Tausende von Ehrenamtlern in Erfurt großartige Arbeit geleistet haben, viel zu wenig verkauft, auch von der Stadtverwaltung, auch von der Stadtspitze.
Sie, als diese große Herausforderung, als viele Menschen zu uns kamen, aus Kriegsgebieten, Geflüchtete, die hierher gekommen sind, das war ja schon eine logistische Aufgabe, da haben Sie mitgeholfen mit Ihrem Verein und haben immer wieder auch die Stadtverwaltung kritisiert, dass Menschen, die helfen wollten, nicht so richtig weitergeleitet worden sind. Hat sich das mittlerweile gebessert?
Das hat sich verbessert. Das ist dieses Erfurt hilft, das Programm, was wir aufgebaut haben mit einer Facebook-Seite, mit einer eigenen Telefonnummer. Wir haben dann eingerichtet eine Vermittlung von Ehrenamtlern, die helfen wollen, um sie wirklich auch dorthin zu bringen, wo Bedarf ist. Und das funktioniert noch immer. Es gibt
große Spendenbereitschaft, ne? Die war enorm.
Das Spendenlager, das ist aus allen Nähten geplatzt. Wir hatten eine riesen Etage dort mit meterhohen Regalen. Wir haben Leute, die Handwerker sind, die gesagt haben, wir helfen beim Küchenaufbauen, beim Möbel transportieren. Also wie gesagt, die Probleme, die da oftmals hochbeschworen werden, die sehe ich nicht, auch nicht bei der Frage nach Ordnung und Sicherheit. Ja. Also da wird, glaube ich, auch, wir hatten es vorhin vom Populismus, sehr populistisch Wahlkampf betrieben auf eine Art und Weise, wo ich glaube, dass sie weder den jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten noch der Stadt selber gut tut.
Jetzt haben wir noch knappe 2 Minuten. Jetzt kommen wir mal zu der Person Daniel Stassny. Warum gerade er? Also es gibt ja andere nette Menschen, die das auch, die noch länger im Geschäft sind. Aber warum gerade, abgesehen von Freien Wählern und Piraten, warum gerade Sie? Was zeichnet den Menschen die Persönlichkeit Daniel Stassny aus? Ist der Punkt, wo Sie sich selber loben müssen. Schwer,
ja,
oder?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig, sowas über sich selber zu sagen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein Stück weit vorbereitet worden oder habe mich vorbereitet auf die Zeit jetzt bis zur Wahl. Und das ist natürlich eine Frage, die relativ häufig gestellt wird. Ich glaube einfach, also wer mich kennt, der weiß, dass ich gut für Erfurt sein kann oder gut für Erfurt bin, weil ich versuche, sehr sachorientiert und ideologiefrei zu arbeiten. Ich habe auch in den letzten Jahren im Stadtrat immer wieder versucht, mit anderen Fraktionen gemeinsame Anträge auf den Weg zu bringen. Also ich hatte mal geguckt, ich glaube, so viele gemeinsame Anträge wie in den letzten Jahren, die gab es vorher in der Stadtratsgeschichte so noch nicht. Also wo wirklich auch ganz unterschiedliche Fraktionen, CDU und Linke zusammen mit uns Anträge eingebracht haben, ja, weil es um die Sache ging. Und das ist schon auch das, was ich mir für die Stadt vorstelle. Sachorientiert und vor allen Dingen ideologiefrei. Wir wohnen alle in Erfurt. Eigentlich müsste es jedem Stadtratsmitglied einfach nur ums Wohl der Stadt gehen, losgelöst von Landes- und Bundesideologie oder Vorgaben der großen Parteien, sondern einfach nur die Sache sollte zählen. Und das ist das, glaube ich, was ich ganz gut kann.
Ich bedanke mich bei Daniel Stassny. Wann kann man Sie das nächste Mal erleben? Wie kommt man an Sie ran, wenn man eine Frage hat?
Also in den nächsten Wochen, ab dem 1. März-Wochenende, werden wir immer Freitagnachmittag und Samstag auf dem Anger und am Domplatz sein, wechselnd. Die Zeiten und wo ich zu finden bin, findet man auf meiner Internetseite. Da darf ich das noch sagen. danielstassny2018.de. Alles zusammengeschrieben und klein. Und da findet man alle Termine und dann findet man auch noch mehr über mich und über meine Ziele für Erfurt.
Sagt Daniel Stassny, der Oberbürgermeister werden will. Am 15. April ist es soweit. Dann wird gewählt und die Frage, gibt es eine Stichwahl? Wer kommt rein? Wie viel Prozent? Und ein Angebot hat in der letzten Stunde Daniel Stassny gemacht, der für die Piraten und für die Freien Wähler und natürlich auch für sich selbst antritt. Noch einen schönen Tag und alles Gute.
Ebenso, danke.
Tschüss.